Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht nach England. Wir besuchen die geheime kulinarische Hauptstadt an der Westküste, die königlichen Gärten, eine Butlerschule und reisen dann auch noch an zwei interessante Orte in London. Ich bin Tina Witte. Orton ist ein kleiner Ort nördlich von Liverpool mit gerade mal 8000 Einwohnern. Es gibt eine kleine Einkaufsstraße, zwei Dorfkirchen und drei Pubs. Trotzdem zieht das Dorf Besucher aus aller Welt an, denn es hat wohl die höchste Dichte an Michelin-Sternen. Valerie Krall hat den Ort besucht.
Idyllisch ist wohl das erste Wort, das einem einfällt, wenn man in Orton in Lancashire ankommt. Die meisten Briten werden von Orton noch nie gehört haben, aber trotzdem ist der Ort weltberühmt, und zwar bei Feinschmeckern. Denn eines hat Orton zu bieten, Michelin-Sterne. Ganze drei Restaurants in dem Ort stehen auf der renommierten Liste. Zwei mit einem Michelin-Stern und eins, Moor Hall, sogar mit drei.
Hi.
Hello.
Hi.
How are you doing?
Good, thank you.
Come in.
Hier treffe ich Chefkoch Mark Birchall, der Moor Hall vor 8 Jahren eröffnete und damit Orton auf den Weg zu kulinarischem Ruhm brachte.
Yeah, it was always a dream to have my own restaurant in my home county, where I'm from, and we're there in West Lancashire.
Es sei immer schon sein Traum gewesen, ein Restaurant in seiner Heimat zu eröffnen, erzählt Birchall. Er selbst ist nur eine knappe halbe Stunde entfernt von Orton aufgewachsen. Ich wollte nicht in eine Stadt. Ich wollte einen besonderen Ort erschaffen, zu dem die Leute wirklich kommen wollen und nicht nur kurz zum Abendessen rausspringen. Wir hatten die kühne Ambition, ein globales Reiseziel zu werden. Das hat Birchall geschafft. Erst im Januar hat Moor Hall seinen dritten Stern bekommen. Eins von nur 153 Restaurants auf der Welt. Die Gäste kommen teils aus den USA und Australien extra nach Orton gereist. Auch viele Prominente haben schon bei ihm diniert. Das sei ein unglaubliches Gefühl, erzählt er.
Oh, we've had incredible feedback and knowing that guests are coming to Orton to eat here at Moor Hall is just incredible.
Ich darf am frühen Nachmittag in der Küche bei den Vorbereitungen zuschauen. Beobachten, wie einzelne Halme Schnittlauch mit der Pinzette ausgewählt werden. Wie weißer Kombu, eine essbare Alge, in feine Streifen geschnitten wird. Alles, auch einfaches Kräuter- und Gemüse-Kleinschnippeln, geschieht mit chirurgischer Präzision. 280 Euro kostet dafür das Dinnermenü. Ob man das auch schmeckt? Mark Birchall bereitet ein Gericht für mich zum Probieren vor. Karotte. Aber natürlich nicht einfach nur Karotte. Los geht's mit verschiedenen großen Möhrenstückchen, die mit einem Sanddornessig angemischt und dann auf einer Kugel Käsecreme drapiert werden. Dann gibt's einen Klacks Bärlauch-Kapernpesto obendrauf und als Garnitur Chrysanthemenblätter. Zum Schluss holt Mark Birchall eine runde Box aus dem Gefrierfach und schüttet gefrorenen Käse auf das kleine Kunstwerk. So viel Arbeit hat, glaube ich, noch nie jemand in mein Essen gesteckt. Es tut fast weh, mit der Gabel das Konstrukt zu zerstören. Aber es lohnt sich.
Sensationell. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, dass das ein Karottengericht ist, einfach eine Karotte, ist unglaublich.
Aus Einfachem etwas Besonderes machen. Dafür baut Mark Birchall viele Kräuter und Gemüse im eigenen Garten an. Der liegt direkt hinter dem Restaurant. Wer als Gast also nach Moor Hall kommt, kann erst durch die Reihe von Beeten und Gewächshäusern schreiten, bevor er dann drinnen die frischen Produkte aufgetischt bekommt.
So we give a big experience from the lounge through to the garden. And they get to see all the produce, see what they're eating. You know, there'll be carrots, turnips, radishes in here.
Und was er selbst nicht züchten kann, holt sich Birchall, soweit es geht, aus Orton und der Umgebung. Andersrum profitieren auch die Geschäfte in Orton von Moor Hall und dem Hype um die Sterne-Restaurants. Auf der kleinen Einkaufsstraße besuche ich die lokale Fleischerei.
Hi, how are you?
I'm very well, thank you. How are you?
Und treffe James Henshaw. Er hat seinen Laden vor 4 Jahren hier eröffnet. Ein Grund, der gute kulinarische Ruf des Dorfes.
It's a place where people love the food.
Es ist ein Ort, wo die Menschen Essen lieben und gute Qualität wertschätzen. Und das ist auch das, wofür wir stehen. Wir bekommen immer mehr Kunden, auch von weiter außerhalb. Leute, die in die Sterne-Restaurants gehen wollen. Die Gegend hier wird belebter, unsere Einnahmen steigen. Es ist rundum positiv. Der Metzger ist gerade um die Mittagszeit hoch frequentiert. Dass die Bewohner von Orton gute Qualität wertschätzen, sieht man. Die meisten hier sind stolz auf die vielen Michelin-Sterne. Man geht natürlich nicht jeden Tag in diese Restaurants. Aber es ist toll, weil es super Werbung für den Ort ist. Britisches Essen ist generell viel besser geworden und hier besonders. Es macht uns experimentierfreudiger. Apropos, in der Küche in Moorhall hat sich am frühen Abend merkbar die Atmosphäre verändert. Volle Konzentration, bevor die ersten Gäste kommen. An mir wird ein Teller mit geräuchertem Aal auf einem Kartoffelnest und fermentiertem Knoblauch vorbeigetragen. Auf einem anderen sind Austern mit weißer Beete, Dill und Buttermilch dekoriert. Jedes einzelne Tablett muss vor dem Servieren an Mark Birchall vorbei. Er inspiziert es, nickt leicht. Erst dann darf der Kellner das Gericht ins Restaurant raustragen. Bei 3 Sternen gibt es eben keinen Platz für Pannen, sagt Birchall. Wir sind alle Menschen und machen mal Fehler. Aber meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass die Fehler nicht weiterkommen als mein Tresen hier. Der Michelin-Guide sagt, dass ein 1-Sterne-Restaurant einen Stopp wert ist, 2 Sterne einen Umweg und 3 eine ganze Reise. Das trifft für Moorhall und auch für Orton auf jeden Fall zu und macht diesen besonderen Ort in Englands Norden tatsächlich zur geheimen kulinarischen Hauptstadt des Landes.
König Charles hat einen vollen Terminkalender, aber auch einen Rückzugsort, fernab der offiziellen Empfänge, Paparazzi und Hofregeln. Einen Ort, an dem er sich seit mehr als 40 Jahren selbst verwirklicht. Und das so ganz anders. In einem 15 Hektar großen Garten kann der König buddeln, haken und pflanzen, was das Zeug hält. Alles nachhaltig natürlich. London-Korrespondentin Franziska Hoppen hat sich die Gärten von Highgrove im Südwesten Englands angeschaut und sich gefragt, was die Hecken und Beete wohl über König Charles verraten.
So a very warm welcome to Highgrove. Just to remind you, my name is Deb.
Deb ist Tourguide und führt uns, eine Gruppe Journalisten, durch die Gärten, die den Landsitz von König Charles III. Umgeben. 1981 zog er, damals noch Prinz, mit seiner Frau Diana ein. Es war die dröge Parklandschaft, die ihm das Anwesen schmackhaft gemacht hatte. Denn das hieß viel Platz zum Gärtnern. Der König sei eben Künstler, sagt Depp.
His Majesty is an artist, and I think you'll see that as we walk through the gardens, with the structure and also the colors of the garden.
Sie führt durch das erste Gartentor. Dahinter eine Explosion aus buschigen Rhododendren, Azaleen, Kamelien. Ein Meer aus Pink, Lila und Rosa. Knallig mag es der König wohl. Doch es gehe nicht nur um Farbe, sagt Depp.
It is also organic and sustainable, run on organic and sustainable principles.
Alles sei biologisch und nachhaltig angebaut. Der Blauglockenbaum etwa, dessen Blüten in sattem Lila erstrahlen, absorbiere 10-mal so viel CO2 wie andere Bäume. Und statt auf Pestizide setze der König auf emsige Vögel, die Insekten fressen, locke sie mit Nist- und Trinkplätzen an.
The birds really important for picking off the pests, so they are absolutely encouraged in the garden through lots of places for them to nest and to roost and to feed and to take a drink as well.
Es geht durch das zweite Tor, bald durch ein drittes und viertes, mal aus Eisen, mal aus Holz, im indischen, ägyptischen oder italienischen Stil. Wie Alice im Wunderland verliert sich der Besucher in immer neuen, verwunschenen Welten. Etwa in einer Allee aus kunstvoll, fast wahnwitzig geschnittenen Hecken, die überdimensionale Kronen, Hochzeitstorten, Spiralen und Desserts darstellen.
You can see some wonderful shapes. As we walked across the top, you might have spotted a Christmas pudding and a wedding cake. Crowns, there's a helter-skelter, there's a pack of cards.
Einen Garten gibt es voller Küchenkräuter, in dem es riecht wie in einem Maggi-Studio. Eine andere Welt, die fast urzeitlich wirkt, in der die knarzigen Baumstümpfe auf dem Boden, aus denen Farne sprießen, an Dinosaurier-Skelette erinnern. Und alles ist gestaltet mit Umsicht für die Tiere, etwa dieser Springbrunnen.
They can land there and feel safe. They got little crevices that they can...
Die Insekten können hier landen und sich sicher fühlen. Es gibt kleine Spalten, wo sie sich verstecken können. Und hier eine Rampe, falls Igel oder Frösche hineinfallen, können sie hinauskrabbeln.
They can climb out quite safely.
Und der Garten lädt nicht nur zum Wandeln ein, zum Sitzen oder Senieren. Er wird auch ganz praktisch genutzt, sagt Depp.
The plants that are grown here, the vegetables and the fruit, are.
Was hier wächst, das Gemüse und Obst, wird in Highgrove verwendet, auch im Besucherrestaurant. Manchmal können Leute es gegen eine Spende auch mitnehmen. Und was übrig bleibt, wird zu Marmeladen und Chutneys verarbeitet.
Jams and chutneys.
Zwar halten insgesamt 11 Gärtner die 15 Hektar in Schuss, doch Charles scheint seinen Fingerabdruck überall hinterlassen zu haben. Seines die Souvenirs, die er von royalen Touren mitgebracht hat, antike Tontöpfe etwa oder Geschenke aus aller Welt, auch mal kitschige Gnomfiguren. Etwas too much wirkt vielleicht auch das metallene Porträt von Queen Mum, das umrahmt von einer Art Heiligenschein aus Holz wie von einem Schrein lächelt. Da ist das alte Baumhaus von Prinz William und Harry, sind Büsten etwa von Künstlern und Musikern, die Charles bewundert. Einmal erschreckt man sich fast, als er selbst als Büste mit Camilla im Arm unter einem Busch hervorlächelt. Und an einer Stelle liegt ein eingekringelt schlafender Jack Russell aus Stein.
Tigger
war einer der liebsten Terrier seiner Majestät. Leider ist sie Anfang der 2000er gestorben. Sie ist ihm überall hin gefolgt im Garten. Auf alten Fotos sieht man sie immer zu Füßen des Königs. Das war Tigger. Und es gibt Bienenstöcke in diesen Gärten. Obst und Gemüse, das Nachbarn gegen eine Spende mitnehmen können. Eine Wiese mit 40.000 Schneeglöckchen, die dem König mal geschenkt wurden. Und Schafe, die helfen, das Gras zu trimmen. Nicht nur für Botanikfans kann sich ein Highgrove-Besuch lohnen, auch für Fans des Königshauses. Denn selbst wenn König Charles die Touren pausieren lässt, wenn er zu Hause ist, seine Pflanzen- und Dekoauswahl verrät etwas über ihn.
Gar nicht so weit von Highgrove entfernt liegt eines der schönsten Landhäuser Südenglands, Ditchley Park. Dort gibt es seit über 20 Jahren eine Butlerschule, in der das Eindecken des Tisches, das Servieren von Speisen und Weinen, die Reinigung von Silber und Schmuck und auch das tägliche Führen eines großen Haushalts unterrichtet wird. Alles unter den wachsamen Augen von Rick Fink, der sein ganzes Leben als Butler gearbeitet hat, auch für den englischen Adel und die Königsfamilie. Mareike Aden hat die Butlerschule besucht.
Bread and butter. Then you've got the savory knife, then you've got the main course.
Ob Buttermesser, Dessertmesser oder das Messer für den Hauptgang. Wenn es um die richtige Anordnung von Besteck auf dem Tisch geht, versteht Rick Fink keinen Spaß. Für seine jetzigen Schüler ist es der dritte Tag an seiner Butlerschule und sie sollen eine Festtafel eindecken. Der 90-Jährige sitzt in einem Lehnstuhl und gibt Anweisungen. Immer wieder lässt er den Zollstock anlegen. Symmetrie und der richtige Abstand sind ihm wichtig. Bei den weißen Tischsets, den frisch polierten Gläsern oder bei den silbernen Kerzenständern. Rick Fink hat selbst mehr als 72 Jahre als Butler gearbeitet. Erst in der Royal Navy, später für den englischen Adel und sogar die britische Königsfamilie. Eine Schule zu eröffnen war nie mein Plan. Aber eines Tages arbeitete ich für Prinzessin Diana und sie sagte mir, Rick, du solltest eine Butlerschule eröffnen. Madam, antwortete ich, dafür habe ich nicht genug Erfahrung. Und sie sagte, du weißt doch mehr als jeder hier im Kensington-Palast. Und dann habe ich das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht. Jetzt unterrichtet Rick Fink schon seit mehr als 20 Jahren. Auf dem Stundenplan unter anderem Weinkunde, das perfekte Frühstück im Bett oder das Erstellen eines Dinnermenüs. Unterstützt wird er dabei von Charles Pasquier, den er selbst vor 10 Jahren als Butler ausgebildet hat. Bevor er Butler wurde, war Charles Pasquier Autodesigner in Paris und bis vor kurzem lebte er als Butler in einem englischen Schloss. Mit dienen habe das wenig zu tun, sagt er. Du kümmerst dich um Menschen, darum geht es. Rick sagt, als Butler bist du wie eine sehr gute Mutter. Und das stimmt. Und du wirst auch irgendwie Teil der Familie. Du bist es natürlich nie wirklich, aber gehörst doch dazu. Und traditionell ist der Butler der Chef des Hauses. Diese Rolle fasziniert auch ihre Schüler. Die bringen jetzt Stiefel auf Hochglanz. William Allen ist aus dem US-Bundesstaat Tennessee angereist. Adrian Suarez ist Argentinier aus Buenos Aires. Beide sind in ihren 50ern und haben in ihren Heimatländern schon im Hotelservice gearbeitet. 2 Wochen dauert der Butler-Intensivkurs und kostet etwa 6.000 Euro inklusive Unterkunft. Das sei es wert, sagt Adrian Suarez. Wenn du an Butler denkst, denkst du an England. Es gibt viele gute Schulen in der Welt, aber diese ist für mich die beste. In Zukunft würde ich gern als Butler für eine Familie hier arbeiten. Und Rick kann mir alles dafür beibringen. Er hat überall gearbeitet für so viele Menschen. Das Besondere an Rick Finks Butlerschule, sein Unterrichtsraum befindet sich auf der unteren Etage eines Herrenhauses namens Ditchley Park in der englischen Grafschaft Oxfordshire. Seit dem 18. Jahrhundert ist Ditchley Park ein Treffpunkt für Englands Reiche und Einflussreiche und Ort für Staatsbesuche. Helmut Kohl wurde hier einst von John Major empfangen. In den edlen Räumen oben mit großen Fenstern, Jagdtrophäen und Statuen finden noch heute Konferenzen statt. Sie können aber auch privat angemietet werden. Vor seiner Pensionierung war Rick Fink hier oberster Butler. Da heute keine Gäste da sind, zeigen er und Charles Pasquier ihren Butler-Schülern, wie solche Zimmer hergerichtet werden und erklären, wie sie unter Gästen aufgeteilt werden. Nach Alter, Titel und Status. William Allen aus den USA nimmt fast alles mit seiner Handykamera auf. Er will nichts vergessen. Um hierher zu kommen, habe ich sogar meine Flugangst überwunden. Und ich habe in drei Jobs gleichzeitig gearbeitet, um es mir leisten zu können. Ich habe auch keine Freundin. Dafür hatte ich keine Zeit. Charles Pasquier, der Assistent von Rick Fink, nutzt die kurze Mittagspause, um das Haus zu erkunden. Er liebt Anwesen wie Ditchley Park, ihre Geschichte und Kunstwerke. Vor kurzem hat er sich als Butler selbstständig gemacht. Es gibt immer mehr Butler und auch mehr Jobs. Das liegt auch daran, dass es mehr Reiche gibt. Das ist natürlich nicht nur ein gutes Zeichen, wenn mehr Butler gebraucht werden, denn es zeigt, dass die soziale Ungleichheit zunimmt. Auch für Rick Fink ist und bleibt das Butlersein ein Traumjob, auch wenn sich vieles verändert hat. Für seinen Geschmack zu viel. Es gibt viele neue Reiche hier bei uns im Land, aus ganz verschiedenen Ländern und Kulturen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht verstehen, aber sie kennen die Rolle eines richtigen englischen Butlers nicht. Was Butler oder sogenannte Butler heute tun, meinem Anspruch genügt das nicht. Deswegen will er weitermachen, solange er kann. Seinen Absolventen hilft Rick Fink nach dem zweiwöchigen Kurs mit seinen exzellenten Beziehungen dabei, eine Anstellung zu finden. In jener Welt, in der er fast sein ganzes Leben verbracht hat.
Sie sehen gar nicht nach viel aus, aber diese Streifen in London sind vermutlich die berühmtesten der Welt. Auf Höhe der Abbey Road Tonstudios im Stadtteil St. John's Wood befindet sich der Zebrastreifen, über den die Beatles für ihr gleichnamiges Album und dessen Cover 1969 über die Straße schritten. Heute ist er denkmalgeschützte Touristenattraktion. Täglich pilgern Fans aus der ganzen Welt dorthin und mittendrin Franziska Hoppen.
Hang on, stay with, go and that's it. With nobody behind you. That's better. There we are.
Als Tourguide hat man in der Abbey Road alle Hände voll zu tun, beziehungsweise alle Hände voll mit Handys. Denn jeder will natürlich abgelichtet werden auf dem wohl berühmtesten Zebrastreifen der Welt.
Fabulous. Get in the line now. Get in the line. Got it.
Die Autofahrer derweil müssen warten, was sie mal mehr, mal weniger verständnisvoll tun. Denn die Abbey Road ist eine ganz normale und zur Rush Hour viel befahrene Straße. Auf den Bürgersteigen rechts und links derweil drängeln sich Grüppchen. Die einen planen noch ihre Choreografie, die anderen berechnen den besten Punkt zum Fotografieren, um es so aussehen zu lassen wie damals, als am 8. August 1969 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr über eben jenen Zebrastreifen schritten. Und passt man nicht auf, wird man selbst verpflichtet.
If you can help us to take this photo.
Yes, of course, and you are four exactly. Vier Schweden drücken mir ihre Handys in die Hand.
Is this the right angle?
Selbstredend alles große Beatles-Fans. Für ihn, sagt Lars, sei die Musik wie eine Art Medizin, seit er sie das erste Mal als Kind gehört habe.
I need still every day.
Ich brauche jeden Tag ein kleines bisschen Beatles für meinen Kopf, meinen Bauch und mein Herz.
And for my stomach and my heart.
Schon immer habe er davon geträumt, hierher zu kommen, die Abbey Road Tonstudios zu sehen, in denen die Beatles 1969 ihr letztes gemeinsames Studioalbum aufnahmen.
I've always had a dream to be here.
Dabei muss man sagen, weder die Abbey Road noch die hinter einer Mauer verborgenen Tonstudios fallen in irgendeiner Weise auf. Der Zebrastreifen, genauso schwarz-weiß wie alle anderen 6000 in London. Und doch gehe von ihm ein Zauber aus, schwärmen Kathy Lolak und Erna McAllister, zwei Damen über 70 in gepunkteten Sommerkleidern aus Maine in den USA.
We went to Westminster, we went to
St. George, we went to Big Ben, we went to Buckingham Palace.
So all this and this tiny crossing is still your highlight?
Still my highlight. I couldn't wait to do it.
Was sind schon Big Ben und Buckingham Palast, wenn man auf den Spuren der Beatles wandeln und noch einmal in Kindheitserinnerungen schwelgen kann?
Nostalgia. I mean, it brings back our childhood, you know.
Und nicht nur für Touristen ist die Abbey Road Pilgerstätte. Rob Keith wohnt hier seit Jahrzehnten, hat den Zebrastreifen schon unzählige Male überquert.
Oh, 10 million times.
Und das Who is Who der Sänger und Schauspieler, der Royals und der Politik bei selbigem beobachtet.
Maggie Thatcher, the old Prime Minister, been on.
Ich habe Maggie Thatcher gesehen, die alte Premierministerin, die Spice Girls, George Michael, Sting, der hat mir sogar Tickets für seine Show gegeben. Hier sind viele Künstler und kreative Leute. Doch zur Geschichte des Zebrastreifens dazu gehört auch die Mauer gegenüber. Auf ihr haben sich hunderte Fans verewigt, auch Susan Markley aus Miami.
I drew a picture of a manatee.
Ich habe das Bild einer Seekuh gemalt, einer bedrohten Spezies, denn ich bin Meeresbiologin. Meine Freundin Patty und ich haben unsere ganze Karriere lang versucht, diese Tiere in Florida zu schützen. Leider ist Patty vor ein paar Wochen gestorben. Ich wollte ihrer hier gedenken, indem ich eine Seekuh mit einem Herz für sie gemalt habe.
To remember her here by making a manatee with a heart.
Und so sind diese 6 Streifen mehr als nur ein Fußgängerüberweg und Beatlemania. Medizin für Kopf und Bauch, ein Stück Erinnerung an Kindheit und Freundschaft.
Saucy Books, zu Deutsch etwa freche Bücher. So nennt sich der Buchladen in London, der ausschließlich Liebesromane verkauft. Die Begeisterung ist groß. Franziska Hoppen hat die Besitzerin des Ladens getroffen, die von Kundinnen geradezu überrannt wird.
Vor dem kleinen, bunt gestrichenen Eckladen in Notting Hill hat sich eine Schlange gebildet. Saucy Books, zu Deutsch in etwa freche Bücher, ist Londons wohl heißester Buchladen. Der einzige, der ausschließlich Liebesromane verkauft. US-Amerikanerin Sarah Maxwell hat ihn eröffnet und eine echte Marktlücke entdeckt.
I could not find my favorite romance authors.
Ich konnte meine Lieblingsautoren nirgends finden. Also wollte ich ihnen ein Zuhause geben. England hat so viele unglaubliche Schriftsteller. Es brauchte einen Ort, der sie feiert. Zumal gerade das Romantikgenre unaufhaltsam wächst. Vor allem Kundinnen schwärmen in den Laden, lassen sich beraten.
I've just finished reading this one. It's so good.
Mehrere hundert seien es pro Tag. Saucy Books hat sich herumgesprochen, gerade in den sozialen Netzwerken. Emily etwa kommt aus Frankfurt und trägt gleich einen ganzen Stapel Bücher zur Kasse.
Ich habe noch nie so einen Laden vorher gesehen. Und ja, ich komme aus Frankfurt, deswegen, also bei uns gibt es dann Hugendubel. Aber das Ding ist halt, ich lese eigentlich auch hauptsächlich auf Englisch. Und da gehst du zu Hugendubel, hast du ein kleines Tischlein und dann noch Romantik, dann sind da vielleicht 5 Bücher, da hast du keine Auswahl.
Hier hingegen regaleweise Leidenschaft und die Qual der Wahl. Doch Lana, die aus dem Saarland kommt, lobt die Expertise der Verkäuferinnen.
Ich glaube, es ist auch ein guter Ort, dass Frauen einfach auch nach dem fragen können, was sie gerne lesen würden, ohne dass man sich schämt und ohne dass man Angst haben muss, was wird mein Gegenüber denken von mir, wenn ich jetzt danach frage.
Denn Liebesroman ist nicht gleich Liebesroman. Sarah Maxwell zählt noch andere Themenfelder auf.
Tropes can be anything like enemies to lovers or grumpy sunshine.
Es gibt zig Motive, Feinde, die zu Liebhabern werden, Geschichten, wo die Protagonistin den düstereren Charakter hat und der männliche Part den netteren. Es gibt Sportromanzen, wir haben viel Hockey hier, Cowboy-Bücher und dunkle Uni-Abenteuer.
Lots in Cowboy, Dark Academia.
Und nicht zu vergessen, Zombie- oder Werwolf-Liebschaften. Und für die besonders heißen Exemplare hat Maxwell einen eigenen Bereich geschaffen. Eine bunte Strandhütte. Smuttert nennt sie die, denn Smut, also Schmutz, ist auch das Wort, mit dem manche Kritiker die vermeintlich seichte Lektüre beschreiben. Maxwell will das Wort zurückerobern. Diese Bücher, die männlichen Charaktere, werden von Frauen für Frauen geschrieben. Deshalb gefallen ihnen die Bücher so gut. Das findet auch Cordula, die in der Romantasy-Abteilung stöbert. Sie ist 21 Jahre alt und sagt, in diesen moderneren Liebesromanen mit den komplexen Protagonistinnen und ihren lebensnahen Dilemmas steckten auch Vorbilder.
In vielen dieser Bücher sind die Hauptfiguren Frauen, die stärker sind als die männlichen Charaktere. Die Geschichte dreht sich um ihre Entwicklung, wie sie zu sich selbst finden. Und wenn es doch einfach nur um Spaß geht, das sei genau der Sinn der Sache, sagt Kundin Tanja mit einem Augenzwinkern. Männer würden eben Pornos schauen, Frauen Bücher lesen.
You know, men watch porn, girls read books. That's all I can say, really.
Klar ist, dieser Londoner Buchladen lässt viele Herzen höher schlagen.
Wir waren unterwegs in England. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle unsere Sendungen auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.